Eva, die Sonne scheint, du willst gleich noch Sport machen. Die WM ist jetzt 5 Tage her. Gehst du Radfahren oder laufen?
Radfahren.
Kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Wie ihr sicher mitbekommen habt, fanden letztes Wochenende die World Mountain and Trail Running Championships statt. In Klammern, der sogenannte Volksmund sagt dazu Trailrunning WM, Klammer zu. Und mit wem besseren könnte man jetzt ein paar Tage später genau darüber sprechen, als mit einer Athletin, die dabei war und die für das deutsche Team mitgelaufen ist. Herzlich willkommen im Trailfunk, Eva-Maria Sperger. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Eigentlich bist ja du eingeladen hier, aber genau. Einladung in eurem Podcast. Voll cool.
Wir sitzen hier bei dir im Wohnzimmer, Wohnküche in Garmisch. Schön, genau, dass es klappt. Und endlich schaffen wir es mal, eine Folge aufzunehmen. Ist eigentlich längst überfällig, würde ich sagen, oder?
Jo.
Beinahe hätte es schon mal geklappt. Vielleicht erinnerst du dich, wir sind diesen Sommer mal 3 Stunden gemeinsam im Auto von Garmisch zum UTLW gefahren. Und ich hatte davor so gedacht, boah, eigentlich müsste man so im Auto die Mikros mitlaufen lassen. Ja. Da passiert bestimmt irgendwas Interessantes in dieser langen Zeit. Ich fand, wir hatten auch ein tolles Gespräch. Wir haben es dann leider nicht aufgezeichnet, aber jetzt. Und genau, Vielleicht können wir daran so ein bisschen anknüpfen. Du bist ja selbst schon Podcast-Profi, könnte man sagen. Oder es gibt eigentlich keinen deutschsprachigen Lauf-Podcast, der dich nicht schon zu Gast hatte, oder?
Ja, ich bin vielleicht ganz gerne mal zu Gast und erzähle ein bisschen was auch über die psychologische Seite. Das bringe ich immer ganz gerne mit rein.
Ja, du scheinst echt ein gern gesehener Gesprächspartner zu sein. Gerade vor ein paar Tagen warst du im Podcast vom italienischen Trailrunning-Profi Francesco Puppi mit exzellentem Englisch, würde ich sagen. Wie war das für dich mal in der Fremdsprache?
Ja, da kommt schon wieder mein Selbstbild raus, weil ich habe es mir nicht angehört, weil ich dachte, oh Gott, das wäre so peinlich. Mein Englisch ist so grottenschlecht. Ich vergleiche mich immer mit dem Johannes, der beruflich ganz, ganz, ganz regelmäßig Englisch spricht, fließend. Und dann denke ich mir, oh Gott, oh je. Aber das ist schön zu hören, dass es nach außen anders wirkt, wie man es dann selber fühlt. Das erzähle ich oft meinen Patienten, aber auf mich selber habe ich es noch nicht so gut anwenden können anscheinend.
Also fast akzentfrei, könnte man sagen, genau. Für alle, die es nicht wissen, Johannes ist dein Ehemann. Mhm. Genau. Ja, auf das Gespräch mit Pupi werden wir bestimmt mal zurückkommen. Ich denke, eigentlich muss ich dich dem Trailfunk-Publikum nicht groß vorstellen. Also 99% der HörerInnen dürften dich kennen, aber für die 1%, die es nicht tun, kannst du dich doch in wenigen Sätzen noch einmal selbst vorstellen. Wer ist Eva Maria Sperger?
Jo, wer bin ich? Also ich bin Trailläuferin seit 2015, habe ich erste Wettkämpfe gemacht. Würde sagen, habe dann eine sehr erfolgreiche Phase gehabt, wo ich wahrscheinlich fast alles gewonnen habe, wo ich gestartet bin. Und darf jetzt erleben, dass der Sport sich professionalisiert und dass sich das langsam verändert, dass das nicht mehr so ist. Und ja, ich bin Psychotherapeutin und habe halt sehr diesen Blick auf das Mentale und ziehe da für mich immer wieder auch ganz viel draus aus den Wettkämpfen, dass ich eben so ein bisschen in der Doppelrolle da bin, dass ich mich selber auch beobachte, wie ich jetzt mit diesen ganzen mentalen Sachen umgehe. Das würde ich sagen, das bin ich.
Das ist immer eine interessante Geschichte, oder? Wenn man sich selbst irgendwie in ein paar wenigen Sätzen so zusammenfassen muss, oder? Mhm. Da kann man ja eigentlich fast nur dran scheitern. Ich finde, du hast es jetzt gut gemacht. Und Es ist immer spannend, auf welche Aspekte dann die Person halt den Fokus legt. Und du hast jetzt halt auch gesagt, genau, du bist Psychotherapeutin, psychologische Psychotherapeutin, heißt es korrekt, oder?
Genau, das ist ganz korrekt formuliert, ja.
Genau, und es ist in den meisten Gesprächen auch so der Aufhänger. Also quasi ist hier die laufende Therapeutin, die uns allen Tipps und Tricks vielleicht vom Mentaltraining so an die Hand geben kann und ohne das völlig auszublenden. Aber wir wollen heute mal versuchen, so ein bisschen die ausgetretenen Eva Sperger Podcast-Pfade zu verlassen und so ein wenig anderes Gespräch zu führen. Also vor allem wollen wir uns ein bisschen auf die angesprochene WM natürlich fokussieren. Also okay, WM. Bevor wir vielleicht zum eigentlichen Rennen dann an sich kommen, würde mich vorab interessieren, was dir die erneute Nominierung für den WM-Kader, es ist deine dritte Weltmeisterschaft jetzt gewesen, was das dir bedeutet hat, nominiert zu sein.
Schon sehr viel. Also das war ja mein erklärtes Ziel oder eins meiner erklärten Ziele für dieses Jahr, dass ich das nochmal schaffe, nominiert zu werden und nochmal mitzudürfen und ja, mich einfach auch halten zu können in dem ja, professionelleren Umfeld, wo jetzt doch einfach mittlerweile auch einige Profis dabei sind und ja, das Alter ist einfach auch ein Thema, ne, wo einfach Leute von außen auch auf mich rantreten und sagen, ja, du musst ja jetzt auch langsam an ein Ende denken. Und ich denke mir so, nein, ich denke noch nicht an ein Ende, sondern ich versuche jetzt einfach hier nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Und ja, das war schon eine tolle Bestätigung für mich, dass ich das, also dass ich von außen nominiert wurde. Das ist ja nichts, was man selber beschließt, ich bin jetzt dafür gut genug, sondern dass halt andere das auch so gesehen haben.
Und es wurde jetzt auch viel über den Stellenwert dieser Trail-WM gesprochen, also nach dem Motto, was ist wichtiger, ein Sieg in Chamonix bei der UTMB World Series oder Western States oder halt bei der WM einen Titel zu erlaufen. Welchen Stellenwert hat die Trail-WM denn sportlich für dich persönlich?
Ja, gute Frage. Habe ich mir jetzt gerade sogar, als ich reingegangen bin zur Tür, die Gedanken drüber gemacht. Wenn ich eine ganz ehrliche Antwort gebe, dann ist es mir nicht so viel wert, weil ich sagen würde, also einen sehr, sehr hohen Wert hatte zum Beispiel die Diagonal Diffus für mich, was einfach ein unfassbar anspruchsvoll langes Rennen ist. Also wo ich einfach überhaupt nicht wusste, komme ich da durch, schaffe ich das überhaupt, kriege ich das hin. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwie auf einem Platz 15 gelandet wäre, glaube ich, dann würde ich sagen, wow, es ist mir super viel wert. Aber jetzt einfach die Strecke so geschafft zu haben, würde ich sagen, ja, da waren mir andere Sachen, die ich geschafft habe, hatten für mich einen höheren Wert.
Ich finde es ja sowieso erstaunlich, du hast es schon angesprochen, dass da viele Profis halt mittlerweile auch am Start sind, dass man es eigentlich als, du bist Vollzeit arbeitende Psychotherapeutin, als Amateurin dann ja eigentlich, müsste man es ja sagen, dich mit Vollzeitprofis halt auch messen tust in einer Weltmeisterschaft. Also in anderen Sportarten ist es ja auch getrennt voneinander. Ne? Wie siehst du darauf? Also ist es überhaupt ein fairer Wettkampf dann sozusagen? Oder würdest du dir vielleicht auch wünschen, perspektivisch, dass man das voneinander trennt im Trailrunning-Sport?
Nee, sicher nicht. Also das ist ja gerade das Coole, dass alle zusammen am Start stehen, finde ich. Und ich meine, es ist ja auch keine gute Ausrede, weil ne, Nina Engelhardt, die doppelte Weltmeisterin geworden ist, arbeitet einfach auch. Die geht ganz normal in die Arbeit und ist noch nicht mal selbstständig. Also da kann man dann sehen, okay, es geht halt auch so.
Ja. Nina Engelhardt, genau, hat im Zielinterview gesagt, dass sie einfach sehr früh aufsteht und ihr Training dann abreißt. Da muss man natürlich dann auch für gemacht sein, so ein bisschen. Du hast kürzlich auf Instagram geschrieben, man sollte meinen, eine WM motiviert automatisch. War dem nicht so und warum nicht?
Ja, also ich habe ja gesagt, mein erklärtes Ziel war, ich wollte mich nominieren für die WM. Das hatte ich dann geschafft. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich es ja auch noch laufen. Was motiviert mich? Also und das Thema Motivation hat mich dann auch total beschäftigt. Lustigerweise hat der Benny, der hat mir dann die Frage geschickt, auch zur Motivation, ganz passend. Das hat mich jetzt wirklich die ganze Zeit so begleitet. Was ist eigentlich meine Motivation, wie hoch ist die? Und ich habe gemerkt, es drückt was total auf meine Motivation. Und dass ja, ganz viel Angst auf die Motivation gedrückt hat. Also gehöre ich da überhaupt noch hin? Schaffe ich das? Was ist, wenn ich da einfach sehe, dass ich einfach gar nicht mehr die Leistung bringen kann und rausgehe mit einer deutlich schlechteren Platzierung? Was macht das mit mir? Dass ich da einfach mit einem viel negativeren Gefühl rausgehe, als ich reingehe. So, da hatte ich wirklich Schiss davor und habe mir dann deshalb auch, ich habe halt aus meiner Ausbildung, kenne ich dann auch Mental-Coaches und habe halt einen angeschrieben, den ich gut kenne, und habe mit ihm noch eine Session gemacht und habe dann versucht, einfach auch eine Einstellung zu finden, die mich motiviert. Und was schon mal super viel gebracht hat, aber bis zuletzt habe ich dann wirklich auch nochmal geschaut, wie gehe ich da rein, was passiert, wenn ich eben jetzt statt auf einem Platz 17 oder 20 auf Platz 40 rauskomme, was eben genauso passiert ist, was trägt mich durch den Wettkampf, was nehme ich mir da mit, und ja, das war wirklich ein Großteil der Arbeit, die ich da vorher gemacht habe.
Was hast du mit dem Mentalcoach dann herausgefunden? Also was hat dich dann letztendlich motiviert gekriegt für die WM?
Der Satz, so für das Team der starken deutschen Frauen. Mhm. Also weil es ist ja nicht so häufig, dass man im Team läuft. Und das hat mich wirklich sehr motiviert, dass ich wie so ein Backup auch bin für die einfach vorneweg stärker laufen können, das wusste ich ja einfach auch. Und dass man auch die Möglichkeit hat, mal mich nicht so im Rampenlicht zu stehen, sondern vielleicht auch zu sehen, dass ich vielleicht auch mit einer Vorbildfunktion lange Zeit vorangegangen bin und sich manche vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, aber an einem orientiert haben. Und also zumindest, es gibt viele, viele starke deutsche Frauen, und das finde ich total cool. Und da so ein bisschen in der zweiten Reihe mit dabei zu sein, das fand ich mir für mich einfach so den stärksten Satz.
Schön, ja. Also scheint das Älterwerden im Leistungssport scheint ja doch ein Thema zu sein, was dich aktuell irgendwie umtreibt, jetzt auch im direkten Vorfeld der WM. Es ist echt auch interessant, wie sportartspezifisch das ja ist. Ich habe letztens mit einer Läuferin gesprochen, die hat eine Vergangenheit im Leistungsturnen. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hat das halt so lange gemacht, bis sie zu alt war. Und das war halt mit 17 oder 18. Seitdem läuft sie halt. Und es ist ja bei uns im Ultra-Trail-Running, besonders im Ultra-Trail-Running, doch noch ein bisschen anders. Also man könnte jetzt einen Ludovic Pommeré natürlich anführen, der mit über 50 wirklich noch zu den Besten in seiner Disziplin gehört. Weil es natürlich nicht nur auf Schnelligkeit ankommt, auch, aber eben nicht ausschließlich. Wie war das jetzt bei der WM? Wie schätzt du da eigentlich so das Durchschnittsalter der Frauen bei der Ultradistanz jetzt ein? Ich habe da gar keinen Überblick. Hast du da eine Idee?
Also ich würde schon sagen, dass ich hätte jetzt vermutet, das ist eher so 35. Also es ist jetzt nicht 20, aber es ist sicher auch nicht 45. Und ich habe halt schon auch jetzt zum Beispiel aus dem Schweizer Nationalteam, die Katrin Götz, die halt die ich bei der WM sonst getroffen habe, die war halt jetzt als Betreuerin dabei. Einfach auch andere, die ich dann so in einer anderen Rolle jetzt halt dort wiedergefunden habe. Mhm. Und unser Team, klar, die sind halt schon einfach auch, das Durchschnittsalter, wahrscheinlich schon kommt es auch hin mit 35 oder sogar, wenn die Katharina jetzt dabei gewesen wäre, noch mal jünger sogar.
Fühlst du dich dann, wenn du da am Startfeld stehst, alt? Zu alt?
Ja, vielleicht schon. Also ich habe es lange Zeit, habe ich gesagt, für mich ist Alter überhaupt gar kein Thema. Also braucht mir einfach gar keiner damit kommen. Und hat mich immer so eher motiviert, zu sagen, hey, nee, ich lasse diese, also nein. kein Grund, keine Ausrede, kein Argument. Einfach weitermachen, so als wäre ich 15. Punkt. Mhm. Und Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, das macht nicht irgendwas. Also, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich damit beschäftigt. Ich meine, körperlich verändern sich einfach auch Dinge. Da kann man immer wegschauen. Und gleichzeitig ist es aber nach wie vor so, dass ich versuche, einfach von meinem Handeln völlig unabhängig davon zu sein. Also einfach, was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Und was ist dafür zu tun? Das ist so die Blickrichtung oder da in die Richtung zu handeln. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt.
Unsere Sportuhren, die spucken einem ja immer so ein biologisches Alter raus, oder? Mhm. Ich meine, das ist bei dir doch wahrscheinlich deutlich jünger,
ja,
als der Kalender dann jetzt sagt. Also du hast eben schon gesagt, du bist 45, genau. Und beim Überfliegen der Ergebnisliste sind mir doch ein paar Frauen aufgefallen, die auch Mitte 40 sind. Also da ist Ida Nielsen aus Schweden, mhm, beispielsweise Genma Arenas Alcazar aus Spanien. Die ist auch älter als du, die ist, glaube ich, 46 mittlerweile. Beide übrigens Top 30 auch gelaufen.
Ja.
Naive Frage vielleicht, aber warum werden bei der WM eigentlich keine Altersklassen gewertet?
Oh, das würde ich nicht wollen. Ich finde das ganz furchtbar.
Ja?
Ja. Also ich will nicht.
Du hättest Silber gewonnen. In deiner Altersklasse.
Ja, aber das ist mir nicht so wichtig.
Okay.
Also ich glaube, ich habe schon mal nachgeschaut, was mein ITRA-Index in der Welt in meiner Altersklasse ist. Und da bin ich, glaube ich, auf Platz 8 oder 9. Also da bin ich relativ weit vorne. Das sind aber immer noch 80.000 Leute oder so in dieser Kategorie drin. Mhm. Also Frauen. Aber das ist irgendwie nichts, das lasse ich nicht gelten. So blöd es klingt, aber das lasse ich nicht gelten, so Altersklasse. Ich will einfach nach wie vor schauen, was möglich ist, einfach im Gesamtvergleich.
Okay, das kennt man ja, also ich komme auch aus dem Straßenlaufsport auch so ein bisschen aus der Ecke und da kenne ich es halt auch, dass es halt da Weltmeisterschaften für Senioren gibt, also ist jetzt noch weit weg, ja. Aber halt für alle möglichen Altersklassen und leuchtet mir auch total ein. Also klar, die Frage ist ja, mit wem vergleicht man sich dann eigentlich? Ne? Vergleicht man sich jetzt als 50-Jähriger mit einem 20-Jährigen, dann wird es halt irgendwann wahrscheinlich wirklich eng. Oder vergleicht man sich mit denen, die ähnliche körperliche Voraussetzungen haben?
Ja, also ich glaube, dass es beim Ultralaufen tatsächlich ein bisschen anders ist als bei anderen Sportarten. Wäre ich jetzt Sprinterin, ja klar, also dann muss man wirklich realistisch und auf dem Boden bleiben. Aber jetzt, wenn man sich Studien anschaut, dann ist halt schon eigentlich der Leistungspeak so 35, 45. Also denke ich, kann man schon einfach auf jeden Fall, durch das, dass es so viele Faktoren sind, die eine Rolle spielen, noch absolut leistungsfähig sein. Klar sind natürlich, es kommen Beschränkungen dazu oder wird was schlechter, aber man hat halt genügend Möglichkeiten, auch noch besser zu werden in anderen Dingen. Und irgendwann kippt halt das Verhältnis, glaube ich. So ist meine Vorstellung. Und darum lasse ich das vielleicht noch nicht so zählen und ist mir auch total wichtig irgendwie, dass es einen Ludovic Pommeré gibt. Natürlich, das beobachte ich dann und auch natürlich unfassbar motivierend fand ich die Susi Zalauer, den Podcast, den du mit ihr gemacht hast. Ich habe so gefeiert. Das war für mich wirklich ein Feuerwerk an Motivation, dass sie einfach mit 46 ja, daherkommt und einfach mit ihrer Art, wie sie es angeht, einfach einen 26 irgendwas UTMB läuft. Gigantisch.
Ja, stimmt. Das war eine tolle Folge. Jetzt lass uns zu deinem Rennen kommen. Du bist, wie schon gesagt, den Longtrack gelaufen, also die Ultradistanz. Für alle da draußen, die es nicht wissen, es waren offiziell 82 Kilometer und 5400 Höhenmeter. Wie viel waren es auf deine Uhr letztendlich? Weißt du es?
I don't know.
Ja.
Irgendwas.
So, in die Richtung auf jeden Fall. Also ein langer Tag. Wann bist du nach Canfranc angereist und wie hast du die Tage vor dem Rennen dann noch gestaltet?
Also wir sind im Team am Dienstag angereist, was noch ein bisschen stressig war, weil wir um 6 Uhr in der Früh den Flieger hatten. Das heißt, okay, man war halt wirklich früh schon wach und ein sehr, sehr langer Reisetag mit also Barcelona geflogen, dann nochmal Shuttle, also Zug, Shuttle zum Zug, Zug weiter und so. Also wir sind letztendlich, glaube ich, 17 Uhr abends dann angekommen. Das ist schon belastend. Das muss man schon sagen, ne? Ist auch eine Gefahr, so kurz vorher so eine Reise auf sich zu nehmen. Da sieht man halt einfach, dass da also einfach gar keine Gelder da sind bei uns, ne? Weil andere Teams sind da, haben da voll bezahlt bekommen, dass die zweimal ein Trainingslager an der Strecke machen. Und ich weiß nicht, wann die angereist sind, aber selbstverständlich würde ich denken, viel früher. Genau, also das war schon eine Belastung auch. Und ansonsten fand ich die Tage vorher für mich total motivierend und cool, weil man halt so mitfiebert bei den anderen, weil man super viel Zeit hat, einfach mit im Team zu sein, im Hotel mit den anderen, die Japaner, die dann da sind, die man kennt oder halt schon gesehen hat, oder die Italiener mit. Also das war wirklich eine coole Sache vorher. Und was ich auch erstaunlich fand, ich war, bevor ich losgeflogen bin, total nervös. Und dann hat der Johannes gesagt, das ist spannend, seit du dort bist, bist du total ruhig. Was ist denn da passiert? Und ich glaube, das ist Ausdruck dessen, dass ich mich im Team so gut gefühlt habe und die Stimmung so gut fand und wirklich genossen habe.
Wie viel von den anderen AthletInnen kanntest du jetzt schon persönlich und wie viel waren jetzt auch neu dabei?
Ich kannte ein paar, wir hatten ja auch ein Trainingslager noch im Juli, glaube ich, war das. Juni oder Juli. Und da habe ich schon ein paar kennenlernen können. Und ja, dann kamen also welche von den Jungen und die jetzt halt auch wirklich sehr, sehr schnell laufen und nicht auf den Ultradistanzen unterwegs sind, da kannte ich jetzt welche auch noch nicht. Also so vielleicht Hälfte, Hälfte, würde ich sagen.
Und wie war so die Stimmung in der Mannschaft? Denn es gab ja auch in letzter Minute, kann man sagen, noch ein paar hochkarätige Absagen dann leider. Ne? Katharina Hartmut haben wir schon erwähnt, aber auch ein Lukas Erle. Sicherlich ein Hochkaräter, der mit um die Medaillen gelaufen wäre fürs deutsche Team, konnte dann doch nicht kommen. Hat das die Stimmung im Team irgendwie beeinflusst? War das Thema?
Ja, natürlich. Also, ja, der Lukas, also da hat man ja fast damit rechnen müssen, dass der eine Medaille holt. Und ich glaube, das hätte das Team schon sehr motiviert. Also klar, auch wenn eine Nina oder eine Julia da eine Medaille holen, dann ist das, also zieht das die anderen schon noch voll mit. Und ja, das war sehr, sehr schade. Und natürlich auch jetzt gerade für das Team Trey Long, für Katharina, die sicherlich auch sehr, sehr gute Chancen hat auf eine Medaille. Das war, also dass gerade die zwei rausgefallen sind, ja, da hätten wir, glaube ich, nochmal ganz anders abgeschnitten, wenn die dabei gewesen wären. Das war schon ein Dämpfer, ein arger Dämpfer. Von der Stimmung im Team weiß ich jetzt gar nicht, ob es so durchgeschlagen hat, weiß ich nicht.
Kann natürlich auch den Effekt haben, dass man denkt, ah, okay, dann kommt es jetzt noch mehr auf mich an.
Ja.
Und ja, vielleicht kann das auch ein Motivationspush nochmal sein oder so.
Ja, ich glaube so, das war es für mich auch, dass ich dachte so, gut, jetzt kann ich mich nicht mehr ganz so weit hinten verstecken. Jetzt muss ich irgendwie doch ein bisschen weiter.
Ja, jetzt muss ich die Medaille holen.
Ja. Nee, das sicher nicht, aber halt, okay, man hat auf einmal mehr Verantwortung.
Boah, was ein Arbeitstag.
Aber echt, ich muss jetzt unbedingt nochmal eine Runde raus.
Was machen wir?
Oh, ich hätte schon Bock, auf dem Ochsensitz zu laufen.
Puh, aber in einer halben Stunde wird es schon dunkel.
Na und? Wir haben doch hier zwei von diesen Silver Freeze rumliegen.
Stimmt, aber die habe ich noch gar nicht benutzt. Im Sommer habe ich sie ja nicht wirklich gebraucht. Boah, krass, die ist ja leicht. Aber hä, wo ist denn das Kabel und der Akku?
Das Kabel ist tatsächlich im Stirnband eingearbeitet. Silver nennt das Textilkabel. Schau mal, hier hinten kommt das aus der Stirnlampe raus. Sieht aus wie ein Schnürsenkel, aber da läuft tatsächlich Strom durch. Und da kannst du dann am Ende deinen Akku befestigen und in die Hosentasche stecken oder halt in die Trailweste.
Okay, aber manchmal finde ich es auch ganz nett, den Akku wirklich direkt am Kopf zu haben, wenn er nicht zu schwer ist.
Das ist ja wirklich das Coole an der Silver Free. Die ist komplett modular. Es gibt zwei verschiedene Stirnbänder, vier verschiedene Lampenköpfe und fünf verschiedene Akkugrößen. Und alles kannst du miteinander kombinieren, wie du halt magst. Je nachdem, welche Akku- oder Lichtstärke du benötigst oder halt, ob du den Akku am Kopf oder in der Weste bevorzugst.
Klingt cool, aber auch ein bisschen kompliziert.
Nee, das ist ganz einfach. Hier, schau, aufsetzen, Akku anklicken und loslaufen.
Tatsächlich. Okay, Ochsensitz, ich komme. Weitere Infos zu den Silver Free Stirnlampen findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Kann denn in so kurzer Zeit, also ihr seid Dienstag angereist, dann Wettkämpfe waren am Wochenende, kann in so kurzer Zeit so ein Mannschaftsgeist entstehen? Oder ist es dann in so einem Individualsport wie unserem dann doch so ein zufälliger, so ein zusammengeworfener Haufen, der halt zufällig tragen alle halt dieses goldgelbene Outfit so und haben diesen Adler auf der Brust. Aber hat man da wirklich so einen Teamgeist nach kurzer Zeit schon entwickelt? Wie war das?
Ja, ich habe es mit dem Johannes gesagt, weil der Johannes hat viel Fußball gespielt. Ja, der kennt es total, dass man gemeinsames Trikot hat, Teil einer Mannschaft ist, und ich kenne das halt überhaupt nicht. Und habe zu ihm gesagt, wow, das war echt interessant, was das ausmacht, die Gelben. Ja, man hat immer gewusst, die Gelben, die können zu mir. Und ich hatte schon, ich weiß nicht, da müssten wir jetzt die anderen natürlich auch befragen. Für mich war es wirklich ein Teamgefühl. Also ich habe mich wirklich sehr getragen davon gefühlt und hatte auch den Eindruck, dass wir voll füreinander da sind und dass man mitfiebert und dass Leute an der Strecke sind und ja, dass man zusammenarbeitet. Und fand das richtig erstaunlich, also auch was Neues für mich und wirklich ein gutes Gefühl.
Du hast jetzt eingangs schon gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du vielleicht auch eine nachkommende Generation so ein bisschen mit herangeführt hast, vielleicht an den Sport, auch an den Leistungssport. Gab es denn da irgendwie so Gespräche, mal so einen Austausch nebenbei beim Abendessen oder so, dass sich jemand jung ist, auch mal angesprochen hat und sag mal, Eva, wie war denn das damals für dich oder sowas? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du da auch diese Rolle so ein bisschen ausfüllen konntest? Als beratende Mannschaftskapitänin vielleicht, könnte man ja sagen, im Fußball so.
Ja, also auf jeden Fall, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, hey Mensch, Eva, ich habe deinen Podcast gehört und es hat mir da in dem Rennen voll geholfen. Oder dieser Satz, der kommt mir immer wieder in den Sinn, den du da dort gesagt hast. Und ja, das auf alle Fälle. Also jetzt, ja, genau, dass man weiß, man ist irgendwie in den Köpfen der Leute so drinnen. Ja.
Voll schön. Es gab eine Eröffnungszeremonie. Jetzt haben wir natürlich alle also die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Kopf, ne? Wo dann im großen Stadion Popstars auftreten und dann irgendwann kommen die Mannschaften mit den Fahnen eingelaufen. Das war bei euch in Canfranc ein bisschen anders. Beschreib mal, also die Fahnen gab es auch, ja, ihr seid auch mit der Fahne eingelaufen. Beschreib mal so die Szenerie. Wie ist die Eröffnungsfeier so abgelaufen?
Also erstmal ist dieses Bahnhofs, also alte Bahnhofsgebäude, was ein Hotel ist, das ist schon ziemlich beeindruckend und in Canfranc jetzt einfach auch so ein, ja, was man kennt, schon cool. Und von der Stimmung fand ich es ein bisschen schräg, dass nur 5 Leute von jeder Mannschaft mitkommen durften. Und der andere Teil ist irgendwie daheim geblieben. Also das war, fand ich nicht schön. Und es macht auch was aus, ne? Wenn, also warum? Man hätte jetzt sagen können, wenig Platz, aber es war draußen. Also ich fand es halt jetzt verglichen mit der Organisation von Innsbruck. Ich wusste schon, okay, Innsbruck war einfach von vorne bis hinten perfekt. Also ich hätte wirklich nichts finden können, außer dass wir da in einem Hotel alleine waren, was in irgendeiner Weise schiefgelaufen ist. Es war einfach echt krass gut organisiert. Ich denke mal, dass halt die finanziellen Mittel jetzt in Spanien nicht da waren, aber das ist mir sehr aufgefallen, dass ich denke, dass der Sport sich total professionalisiert hat, dass die Leute, die da sind, das viel professioneller angehen, dass aber die Veranstaltung dem überhaupt nicht hinterhergekommen ist. Also sowohl vom Livestream, wie man es verfolgen konnte, als auch eben die Eröffnungsfeier oder auch, ich habe mitgekriegt, dass der erste Mann vom Short Trail reingekommen ist und es war eher so ein, hups, jetzt kommt der erste Mann daher. Ja, es ist ja Wahnsinn, der gewinnt da gerade und es ist eher so ein wenig Leute da. Also da, glaube ich, kann man sich ja nachbessern.
Das mit der Eröffnungsfeier, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Also 5 Leute, wie habt ihr dann die 5 Leute ausgewählt, wer dahin durfte?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Vorher, wie hieß es ja, wir haben nur 5 Plätze und wer möchte, dann kann Bescheid geben, dass er da jetzt mit will.
Vermutlich wollten ja schon alle dann dabei sein, oder? Ist ja nicht so.
Ja, manche hatten das dann noch gar nicht mitbekommen, dass es so ist und okay. Ja.
Komisch. Hast du dir denn die anderen Wettkämpfe dann vor deinem eigenen noch anschauen können oder hast du einfach die Beine hochgelegt?
Teilweise im Livestream vom Hotel, weil das Hochfahren war ja dann auch immer, man musste ja den Shuttle nutzen. Ne? Also das war jetzt nicht so, ich kann jetzt mal schnell hin und dann schnell zurück, sondern es gab vielleicht um 9 und um 12 einen Shuttle und dann ist halt schon ein ganzer Tag oder ein halber Tag wieder weg. Von daher im Livestream teilweise und teilweise dann halt schon auch dort an der Strecke, was dann halt schon cool ist, also das so vor Ort mitverfolgen zu können.
Ja, Stichwort Livestream, da könnte man natürlich jetzt auch lange drüber sprechen. Ich finde, der wurde schon von Tag zu Tag irgendwie besser. Ich fand tatsächlich der erste Tag, also im Uphill, fand ich sehr dürftig. Also da war die Vorfreude war da ja wirklich, es war der erste Tag und alle waren so, ich warte jetzt schon Wochen auf diese WM, jetzt geht's los. Und dann ist da eine Standkamera irgendwo und es läuft eine halbe Stunde, laufen halt einzelne Leute vorbei, man bekommt überhaupt nichts mit, was vorne ist und das war ganz komisch.
Leute vorbeigewandert, oder? An der Kamera. Und dann einen Moment gab es da im Livestream, da ist einer neben dem Läufer hergelaufen und die so, also da läuft jetzt jemand neben dem Läufer her, aber wir haben keine Bilder davon. Also wir haben jetzt keine Bilder davon. Da, also der muss irgendwie eine andere Person, der muss jetzt privat damit laufen. Ja.
Also,
ja.
Also habe ich echt gedacht, wow, also in anderen Sportarten, das ist hier eine Weltmeisterschaft, das wäre ja undenkbar, das ist echt peinlich. Also es wurde dann hinten raus, wo man über der Baumgrenze war und mit Drohnen und so weiter, dann war es dann schon sehenswert, aber das war schon.
Ja, das ist das, was ich meine. Also es war einfach wirklich auffällig, auch der Livestream oder die Platzierungen nachzuschauen, hast du einfach teilweise gar keine Chance gehabt zu wissen, wo sind die Leute jetzt. Also nee.
Ja, es wird dann auch den Fans und uns Medienmacher natürlich nicht so leicht gemacht. Aber okay, wir sind jetzt mal am Morgen deines Rennens, ja? Samstagmorgen war es. Wie laufen die letzten Stunden dann für dich ab? Also hast du bestimmte Rituale? Meditierst du nochmal? Was machst du?
Ich schlafe so lange wie geht und stehe. Eigentlich müsste man vielleicht 3 Stunden vorher aufstehen. Ich stehe eher 2 Stunden vorher auf. Und stehe ich auf und dann esse ich erstmal Frühstück, weil dass man halt das irgendwie verdaut hat.
Was gibt's bei dir?
Da gab es, glaube ich, einfach eine weiße Semmel mit Honig. Ganz simpel. Oder es gibt vielleicht mal ein Porridge, das ich mir vorher vorbereitet habe. Und dann, wirklich nichts Aufregendes. Ich habe halt so mein Päckchen an Sachen. Ich weiß genau, was ich mache, was da der Ablauf ist. Und dann passiert da nichts Spannendes mehr. Einlaufen ein bisschen, ein Gel nehmen, eine halbe Stunde vorher. Ja.
Keine skurrilen, abergläubischen Rituale, die du uns verraten kannst.
Nichts Aufregendes.
Okay. Du arbeitest ja gerne mit Mantren. Hast du dir ein Mantra für dieses Rennen zurechtgelegt? Wenn ja, welches?
es war schon auch, also tatsächlich Spaß und Leichtigkeit, aber es hat sich mehr so in einem Bild dann auch ausgedrückt. Ist vielleicht ein bisschen unverständlich, aber ich war meditieren im Gehen, also beim Spazierengehen habe ich 2 Meditationen angehört und habe gesucht nach so wie einem inneren Begleiter, den ich mir auf die Strecke nehmen kann und habe einfach geguckt, was kommt da und da war sofort für mich das Bild da von so einem, wie so einem tibetischen, braun gebrannten, total zerknitterten alten Mönch mit einer Zahnlücke.
Wo wir wieder beim Thema Alter wären.
Nein, aber einfach so der Verkörper für mich sowas, das alles nicht so ernst nehmen, so eine Akzeptanz im Moment zu sein, das Schöne zu sehen, also so die Sachen, die schief gehen, nicht so in den Vordergrund zu nehmen, sondern einfach auch die Dinge so kommen zu lassen und zu feiern, wie besonders das der Moment eigentlich ist. Das drückt es für mich aus, diese Haltung und total viel Humor. Also ich habe einfach in meiner buddhistischen Ausbildung einfach so oft erlebt, dass meine Lehrerin vor Lachen, also Tränen gelacht hat und voll in sich zusammengebrochen ist. Und das habe ich mir so mitgenommen, was einfach spannend war, dass das mein inneres Bild war, weil es gibt andere Wettkämpfe, da ist es ein Wolf, ja, mit blau stechenden Augen, der voll angreift oder ein Adler oder sowas, ja, wo es viel mehr so um jetzt konkurrieren geht oder alles aus sich rausholen. Und das zweite war einer vom Team, Grüße an Lennart. Ich habe es ihm schon gesagt. Der Lennart ist so 18 oder 19 und der hat ja auch so eine Leichtigkeit. Der quasselt vor sich hin und ist so lustig und mit dem war es einfach so eine witzige Zeit. Wir haben so viel gelacht. Und ihn habe ich mir vorgestellt, dass er auch einfach neben mir herläuft und die ganze Zeit am Reden ist. Und jedes Mal, wenn ich da an die beiden Sachen gedacht habe, war es einfach sofort wieder so total entspannt und genießen und ja.
Dann ist jetzt der Startschuss. Mhm. Es geht los. Beschreib mal die ersten Momente nach dem Start. Wie bist du ins Rennen gekommen?
Ah, schwierig. Also es war von der Atmosphäre überhaupt nicht so angespannt wie in Innsbruck. In Innsbruck hätte man echt einfach, gerade dass kein Blitz niedergegangen ist, so angespannt war es da. Mhm. Da hatte ich jetzt die Atmosphäre viel, viel entspannter erlebt diesmal. Keine Ahnung warum. Und dann war es aber den ersten Kilometer ungefähr auf der Straße bergab. Und da haben die halt echt einfach, keine Ahnung, eine 30er Pace oder 3 Pace, was auch immer, also irgendwas, was ich nicht laufen kann, vorgelegt. Und dann ging es halt eine Treppe runter und da hat sich halt sofort gestaut. Also man steht halt. Also nach einfach 5 Minuten im Rennen und du stehst erstmal und dann bist du auf dem Trail und kannst auch nicht wirklich überholen, weil. Ja, und dann reiht sich es halt schon so ein. Also man hat dann irgendwo seinen Platz und hat keine Ahnung, wo der ist. Bin ich jetzt auf Platz 100, 50, 20, ich weiß es nicht. Du bist halt irgendwo. Und das fand ich dann, das war ein bisschen ein schwieriger Start.
Du bist, das ist ganz interessant, wenn man deine Platzierungshistorie sich anschaut, bei der Zeitmessung bei Kilometer 4 bist du auf Platz 48. Mhm. Und dann beim nächsten Punkt, das ist, glaube ich, bei Kilometer 15, das ist im letzten Teil des ersten großen Anstiegs, glaube ich, da bist du auf 78. Also du hast in kurzer Zeit 30 Plätze verloren. Was ist dazwischen passiert? Kannst du das erklären?
Nee, also keine Ahnung. Ich wüsste es nicht, dass mich 30 Leute überholt haben. Also entweder ich habe es nicht mitbekommen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube vielleicht, dass das irgendwo da so ein Punkt war oder vielleicht hat es auch nicht gestimmt von der Zeitmessung oder so am Anfang. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Es sieht auf jeden Fall fast so aus, als hättest du dich erstmal so 2-3 Stunden warm laufen müssen. Denn dann beginnt die große Eva-Maria-Sperger-Aufholjagd, kommen wir gleich noch zu. Würdest du denn sagen, dass du konservativ gestartet bist so oder ganz normal? Oder sind die anderen irgendwie, haben die alle überpaced? Oder also wie würdest du das so jetzt im Nachhinein beurteilen?
Ich bin ruhig gestartet, ja. Ja. Also
das war auch deine Strategie, deine Taktik?
Schon. Ich habe gedacht, ich bin das Backup und ich will auch auf der Strecke, ich wusste ja, dass die super schwierig ist. Und wenn ich jetzt mich einfach völlig erschöpfe, dass es dann sehr schwierig wird, die Konzentration für die Strecke zu haben. Von daher bin ich schon eher langsam vorsichtiger gestartet.
Ist das typisch oder untypisch für dich, eher so verhalten zu starten?
Schon typisch für mich, ja.
Okay. Ich frage, weil normalerweise kennst du es ja vielleicht bei Rennen so aus dem Dachraum auch eher so, dass der Großteil des Feldes, also insbesondere auch des Frauenfeldes, ziemlich schnell hinter dir liegt. Ja, also du hast dann vielleicht eine oder zwei Personen vor dir, die du so jagen kannst, aber meistens bist du dann doch eher die Gejagte und verteidigst so eine Führung. Mhm. Wie war es jetzt, diesen Perspektivwechsel mal zu haben?
Also da war ich ja sehr darauf eingestellt, dass das so ist, also dass man bei einer WM einfach nicht vorne läuft, sondern dass man einfach hinteres Drittel, mittleres Drittel, aber sich nicht vorderes Drittel ist. Das hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Das weiß ich, dass das so ist. Ich wusste, was mich sehr irritiert hat, dass ich gar nicht wusste, wo ich bin, weil ich habe einfach, bei der WM rechne ich damit, dass ich ständig in einer Konkurrenzsituation drin bin, dass ständig jemand um mich rum ist und ich sofort, wenn ich einen Moment irgendwie langsamer mache, einen Platz verliere. Und dann war es aber auf der Strecke so, es war keiner mehr zu sehen. Es war einfach niemand mehr da. Drum hat wahrscheinlich auch die Rosanna gestürzt und keiner hat es mitgekriegt, weil es waren einfach keine Leute mehr um einen rum. Mhm. Und das war dann eher schwer, dass die Konkurrenz weg war. Und dann musste ich mich doch wieder selber pushen, was ich eigentlich kenne, aber ich war in dem Rennen überhaupt nicht drauf eingestellt.
Mhm. Ich habe jetzt eben schon gesagt, dann begann die Aufholjagd. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich das jetzt im Nachhinein anschaut bei den Platzierungen, dass du dich stetig Läuferin für Läuferin irgendwie nach vorne gearbeitet hast.
Und Läufer.
Also und Läuferin auch.
Und Läufer. Das hat mich dann nämlich noch gerettet, weil ich wusste ja nicht, hey, soll ich jetzt das Rennen aufhören, weil ich bin vielleicht einfach so weit hinten, dass ich jetzt einfach aussteigen kann, ja, und keiner will es mehr mitkriegen. Ja. Aber dann habe ich gedacht, Eva, du überholst auch einfach jede zweite Person ist eigentlich noch ein Mann oder jede dritte, eigentlich vielleicht, also schon viele Männer. Und dann dachte ich so, okay, also ganz schlimm kann es noch nicht sein.
Wie viel Spaß hat es gemacht, dann wirklich diese häufigen Überholmanöver dann fahren zu können?
Ja, also vor allem nach der VP2, da hat es mir richtig Spaß gemacht. Weil da habe ich halt, wie gesagt, nicht nur die Frauen, sondern eben auch die Männer stehen lassen. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe Kraft. Hey, das ist jetzt einfach einmal hohe Fricken, ja, so richtig schön hochschieben mit den Stöcken, brutal steil. Das ist das, was ich geübt habe. Es sind ja jetzt nur noch 16 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Also das ist jetzt wirklich drinnen. Und ja, einfach eine Person nach der anderen stehen zu lassen, das war schon cool. Und dann wusste ich ja auch, wir haben es ja beim vor der VP2 hatte ich brutale Schmerzen im Fuß und dachte schon, wow, muss ich jetzt irgendwie aufhören? Und dann haben sie mir gesagt, Eva, du bist jetzt übrigens Dritte. Und dann war für mich irgendwie Schalter umgelegt, wirklich okay. Und dann auch, ja, dann hat es echt nochmal Spaß gemacht. Und vor allem der letzte Downhill hat sehr viel Spaß gemacht.
Kommen wir gleich noch zu. Vielleicht so generell deine Zielsetzung jetzt bei der WM, also jetzt so konkrete Platzierungs- oder Zeitziele. Hattest du da dir was im Kopf zurechtgelegt oder waren das eher so Soft-Goals, Prozessziele?
Also ich hatte die Einschätzung, dass ich irgendwas zwischen 12 und 12,5 Stunden brauche, was ja auch gestimmt hat. Und ich hatte die Einschätzung, dass ich irgendwo zu Platz 35 bis 40 rauskomme. Alles, was besser ist, hätte mich jetzt sehr gefreut.
Ja, du bist ja eigentlich vom Terrain her total in deinem Element, ne? Also besonders die erste Hälfte, glaube ich, des Rennens war technisch unglaublich anspruchsvoll, muss man sagen. Mhm. Was man auch von anderen jetzt so gehört hat. Es gibt Stürze, manche steigen aus. Es ist irgendwie ein kleines Durcheinander da auf den Trails. Auch ausgesetzt teilweise. Ja, du bist aber total in deinem Element, oder? Das ist ja eigentlich, sind die Trails, auf denen du dich zu Hause fühlst, oder?
Ja, also voll. Ich habe mir so gedacht, ah ja, genau, das ist mal wieder aus Versehen. Ich meine, alles laufbar, der Hashtag alles laufbar, ja, stammt ja ursprünglich von mir, weil ich eher immer den Scherz gemacht habe auf meinem Post. Oh, sorry, ich bin schon wieder zufälligerweise in so einem Gelände gelandet.
Jetzt haben wir es ja einmal offiziell gesagt, genau, Eva Schwerger, Mitnamensgeberin von Alles Laufbar.
Ja, also, ja genau, und ich habe mir so gedacht, okay, also ist jetzt auf jeden Fall, kenne ich.
Ja, also du bist dann von den eingangs erwähnten Platz 78 bis zu 66, 53, 45, es geht einfach immer weiter nach vorne. Du schreibst in deinem Rennbericht, nicht nur, wie du eben schon gesagt hast, dass du gar nicht wusstest, wo du liegst, sondern dass ein Betreuer von euch oder eine Betreuerin auf Nachfrage so ein bisschen verhalten reagiert hat, was dir dann klar gemacht hat, dass es so weit vorne nicht sein kann. Und das habe ich mir so wie so bildlich vorgestellt, wie du so irgendwie so euphorisch da so rangelaufen kommst, so und dann so irgendwie so eine verhaltene Reaktion. Beschreib vielleicht nochmal diese Situation an der Strecke, das fand ich ganz lustig.
Nee, also eigentlich nicht so, wie du sagst. Ja, ich bin eher so angekommen, so soll ich jetzt aussteigen, weil ich eben, weil es ganz furchtbar ist? Oder also geht es noch einigermaßen? Mhm. Ich muss jetzt einfach wissen, ich wollte es eigentlich nicht wissen, aber dann so ganz verunsichert wollte ich dann doch nicht bleiben. Dann habe ich eben beschlossen, okay, ich traue mich und ich frage jetzt einfach mal und schau mal, wie die Reaktion ist. Und dann war das halt so, ich habe halt gefragt so, ist es ganz schlimm, wo ich gerade bin oder geht's noch? Und dann war halt die Reaktion so, hey, du kannst noch voll gut Downhill laufen, schau mal, du bist noch voll gut im Laufen. So. Und dann dachte ich so, scheiße, okay, das ist nix gerade.
Wie war das eigentlich mit der Betreuung an der Strecke? Hatte jedes Land gleich viele Betreuer? Sind die irgendwie abgezählt? Und wer war das dann beim DLV?
Also es gab ja zwei VPs, nur muss man sagen, weil also die letzte VP, das war dann eigentlich kurz vor Schluss schon. Wie viele waren da? Ich glaube, es durften 4 da sein, 4 Betreuer. Wie es bei anderen war, ich schätze jetzt mal genauso. Und halt gut, dass du jetzt jemanden zwischendurch mal dort sitzen hast, der dich kennt, der dich anfeuert.
Genau, ja. Du hattest jetzt niemanden persönlich für dich dabei, der für dich abgestellt war?
Nee, ich hatte mit der Daniela schon abgesprochen, dass sie halt die VP1 macht, weil ich sie natürlich auch gut kenne, aber ansonsten nicht.
Okay. Ja, die Aufholjagd geht weiter. Du hast dann bei Francesco Puppi im Podcast gesagt, dass Ultras laufen bedeutet, nicht den eigenen Gefühlen zu folgen. Das fand ich ganz spannend. Welche Gefühle sind denn im Laufe des Wettkampfs bei der WM hochgekommen und inwiefern hast du es geschafft, ihnen nicht zu folgen?
Ja, also dieses, oh Gott, das ist jetzt hier eine Katastrophe, das kenne ich gut von mir. Das hatte ich zum Beispiel beim Zut auch, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, also Eva, es ist so peinlich, was du hier gerade treibst. Echt, das kann sich gar nicht sehen lassen. Und also wirklich furchtbar schrecklich. Das kenne ich, dass mein Kopf das so sagt. Und dann komme ich raus aus dem Rennen und habe die besten ITRA-Punkte ever. Ja, also mein Gefühl kann ich da nicht trauen. Und da war es jetzt auch so, dass ich dachte, hey, einfach voll, so gut du kannst, jeden Moment so gut zu machen, wie es geht und mach einfach weiter, stupide weitermachen. Also das ist dann schon sehr da.
Okay, und da hast du dann auch immer wieder deine Mantras zwischendurch rausgeholt, die du uns schon beschrieben hast? Oder also wie muss man sich das bei Eva Sperger vorstellen? Es ist eigentlich so permanente körperliche Arbeit, aber auch Kopfarbeit, die du dann während eines Ultras leistest? Also bist du da ganz aktiv auch dabei, die Gedanken zu steuern, Gefühle irgendwie wahrzunehmen, aber denen nicht zu folgen? Also das ist ja auch, ist ja auch irgendwie Arbeit, ne?
Da war es jetzt gar nicht so viel Arbeit, weil mir ging es eigentlich gut. Also ganz ehrlich, das hat schon funktioniert mit, ich bin hier und habe Spaß und genieße es, dabei zu sein. Ein Gedanke ist dann schon, okay, dir geht's zu gut. Ja, das sollte eigentlich mehr Leiden sein. Aber nee, von daher war es jetzt was in Ordnung. Und ja, schon, also wenn dann halt so arge Selbstzweifel kommen, ich habe dann noch so ein Bild, ein inneres Bild, was ich auch mal erarbeitet habe, dann lasse ich wie so die Niagara-Fälle kommen und ihren Gedanken wegschwemmen. Und das habe ich so ein paar Mal gemacht oder eben den Mönch oder was ich halt gesagt hatte, so zwischendurch schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt halt in jeder Minute wäre oder so, sondern das sind halt mal so Momente im Rennen.
Du hast von so Fußschmerzen berichtet, die eingangs stattgefunden haben. Gab es noch irgendwelche anderen so Hindernisse? Irgendwie hat die Verpflegung funktioniert oder erzähl mal so ein bisschen, ist irgendwas noch schiefgegangen? Irgendwelche Probleme aufgekommen, die du lösen musstest?
Nö, eigentlich nicht. Das ist erstaunlich, gell? Das habe ich mich noch gar nicht gefragt. Nee, aber es ist eigentlich überhaupt nichts schiefgegangen. Meine Stöcke, alles ist soweit gut gewesen. Der Fuß war schon ein großes Problem.
Wie hast du das in den Griff bekommen?
Ja, da war ja der Physio dabei, der mich betreut hat und vorher auch, also mit Stoßwelle und hier Physio und dort dann Physio und jeden Tag. Also ich musste jede 2 Stunden eine Übung dafür machen. Da wusste ich schon, dass das mit dem Schmerz, das war schon schwierig. Also ich hatte einen Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt kann ich den Schmerz nicht mehr wegdrücken und jetzt fange ich echt einfach das Heulen an. Dann bin ich noch voll draufgesprungen auf den Stein. So, das ist irgendwo da und es zieht Energie und gleichzeitig kann ich es aber auch voll gut ausblenden. Also das besorgt mich dann auch nicht. Ich denke jetzt nicht vorher, oh Gott, wird das jetzt gut gehen oder nicht gut gehen, sondern da ist halt schon meine Einstellung, was im Rennen passieren wird, das weiß ich noch nicht. Ich kann jetzt alles dafür tun und dann wird irgendwas sein. Und das wird dann in dem Moment halt geklärt.
Arbeitest du dann in so einem Rennen auch mal mit Schmerztabletten oder sowas? Also wenn jetzt ein Fuß wehtut zum Beispiel?
Nie. Also ich bin überhaupt gar kein Freund von Schmerzmitteln und nehme die einfach gar nicht. Das ist und in dem Fall hatte ich es aber vorher mit dem Physio abgesprochen, der hat es mit dem Mannschaftsarzt abgesprochen und ich habe halt eben ihn fragen lassen, hey, ich nehme grundsätzlich gar nichts ein, ich trinke keinen Alkohol, ich mache das einfach nicht. Ja. Aber was ist, wenn jetzt, das ist halt so ein Nervenschmerz im Zeh, der macht auch nichts kaputt, aber der ist wirklich fies. Das ist so ein ganz, ganz stechender Schmerz. Und da hatte ich dann vom Physio eben eine Paracetamol, ist jetzt eigentlich so, sagen Ärzte, wenn man das denen sagt, sagen die, das ist so ein bisschen wie Streicheln. Ja, aber das habe ich dann schon gemacht, weil sonst hätte ich es, glaube ich, auch an einem Punkt nicht mehr ausgehalten.
Das habe ich jetzt durch Juliane auch gelernt, die Tour de Jean gelaufen ist. Also wenn, dann Paracetamol und nicht Ibuprofen, weil das irgendwie anders verarbeitet wird.
Ja.
Aber es ist echt interessant, der Einsatz von Schmerzmitteln. Es gibt einen neuen Film von David Roach, wie er jetzt beim Leadville erneut Streckenrekord läuft. Und da sieht man ihn auch in den VPs. In jeder VP schmeißt er eine Schmerztablette. Mhm. Also er steckt sich neue Gels ein und dann fragt er immer, und noch eine Tylenol oder wie das Ding halt in Amerika heißt. Mhm. Völlig routinemäßig. Man weiß ehrlich gesagt gar nicht, hat der gerade Schmerz? Es läuft eigentlich perfekt und so. Mhm. Er macht das halt einfach vielleicht auch präventiv. Und das ist schon irgendwie ja erstmal interessant zu beobachten, ja.
Also es ist einfach gar nicht meine Einstellung. Körper, also ich will meinen Körper hören, ich will mit meinem Körper zusammenlaufen und also ich glaube, dass das so eine meiner größten Stärken ist, dass ich sagen würde, ich habe so eine ganz nahe und ganz liebevolle Beziehung zum Körper und von daher würde ich es nicht machen. Ich wusste einfach, in dem Moment geht nichts kaputt. Ich habe auch jetzt danach ist es eher besser geworden. So, das wusste ich halt vorher schon, aber sonst, nee, nein.
Liebevolle Beziehung zu deinem Körper, ja. Dafür tust du ihm aber ganz schön was an, finde ich.
Ich frage den immer, ist es jetzt okay? Also ich würde wirklich sagen, dass das so ein total nahes Gespann ist und eine Zusammenarbeit und dass ich da genau hinhöre. Mhm.
Dann nehmen wir uns mal mit auf den letzten Downhill. Da scheinst du ja förmlich runtergeflogen zu sein. Hm.
Ja.
Beschreib mal ein bisschen. War das das Runner's High?
Ja, das war ein bisschen Runner's High wahrscheinlich schon. Das war halt dann ein sehr laufbarer, also der hat so Kurven. Und ich hatte halt vielleicht noch ein bisschen zu viel Kraft wahrscheinlich. Hätte ich doch noch ein bisschen mehr riskieren können im Rennen insgesamt. Und da war es halt dann einfach Geschwindigkeit und es war eine, weiß ich nicht, Mexikanerin oder so, ich habe es nicht genau gesehen, aber mit der, die hat halt nicht so leicht locker gelassen. So, und dann war Battle. Und dann ist der Michael, also einer von den Betreuern, halt noch hinterher mit der Kamera. Und da, also mein erklärtes Ziel war auf jeden Fall, sie einzuholen, aber wir sind halt so schnell gewesen, dass wir halt dann noch andere auch noch überholt haben. Und irgendwann hatte ich sie überholt. Und ja, das war dann schon einfach nochmal so all out. Und einmal wäre ich fast geflogen, bin schon in den Büschen halb gewesen, so habe mich gerade noch abgefangen, sonst wär's, hätte ich ausgeschaut, wie die Tove sonst ausschaut, wenn die von Rennen zurückkommt, ne? Ja. Vom Schlachtfeld so. Ja, aber es ist Gott sei Dank gut gegangen und dann war es noch ein cooler Abschluss.
Also wenn man sich jetzt die Renndynamik dann anschaut, müsste man ja fast davon ausgehen, dass wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre, nochmal 40 Kilometer drauf oder so, dann hättest du dich noch weiter nach vorne gearbeitet, oder? Also auch so gut, wie es dir jetzt zu diesem Zeitpunkt am Ende noch ging im Downhill.
Ja, vielleicht schon. Also das glaube ich, ich hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr riskieren sollen. Also ich war auch erstaunt, nachdem es sich auf der Strecke also auseinandergezogen hat, da waren wir, glaube ich, dann im Ziel innerhalb von einer Minute 5 Frauen oder so. Also da war es dann doch wieder erstaunlich dicht beieinander. Eine war dann noch vor mir und die hat dann natürlich gesehen, jetzt komme ich, sie war direkt wirklich 500 Meter vor Ziel oder 1 Kilometer, oder ja, 500 Meter eigentlich vom Ziel. Und die hat dann auch angezogen und dann, ja, habe ich mir gedacht, nee, das muss man jetzt auch nicht mehr machen.
Ja, also Gratulation zu einer wirklich starken Leistung. Am Ende steht dann der 40. Platz von 124 Gestarteten. Ich glaube, davon sind 88 ins Ziel gekommen, sind also wie gesagt einige ausgestiegen und ja, inoffiziell zweite AK. Also, ja. Ja, wie zufrieden bist du A mit dem Ergebnis und B mit dem Erlebnis?
Also mit dem Ergebnis, ja, das habe ich mich vorher schon gefragt. Was sage ich, wenn du mich das fragst? Ich bin natürlich nicht besonders zufrieden mit dem Ergebnis. Vielleicht auch, weil ich halt ja, ich denke, es ist so ein erwartbares Ergebnis. Es ist eine erwartbar gute Leistung. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, es ist besser als das, was jetzt drin gewesen wäre. Besser als das, was vielleicht jetzt so der Durchschnitt ist. Und ja, es ist halt dann trotzdem. Also ich sehe halt schon, dass andere sich halt noch total viel weiterentwickelt haben. Oder deutlich besser geworden sind in derselben Zeit. Und das macht mich jetzt nicht so zufrieden, dass ich da halt manchmal nicht so richtig den Schlüssel finde. Was muss ich tun? Weil ich möchte ja schon wirklich alle Register ziehen, abgesehen, dass ich meine Arbeit nicht aufgeben möchte. Weiß ich, dass das ein großer Faktor wäre? Das mache ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, also eben auch mitarbeiten, dass ich hätte mich besser entwickeln können. Und das habe ich halt nicht geschafft und ich weiß nicht warum. Mhm. Und das ist halt, das ist schon was, was ich schade finde. Ja, wo ich jetzt nicht so zufrieden rausgehe.
Das machst du fest in dem Verhältnis sozusagen zu anderen, mhm. ja, die du halt auch schon, mit denen du schon jahrelang vergleichst sozusagen, und das legst du nebeneinander, oder wie?
Ja, mhm. und auch, es gab eine ITRA Liste vorher, wo da war ich auf Platz 34. Und okay, jetzt Platz 40 ist es nicht so weit davon weg, aber ja, cool wäre halt gewesen, wenn man jetzt wirklich da nochmal auf Platz 25 oder 20 nochmal hätte laufen können.
Ja, aber ich würde sagen, eigentlich hast du das ITRA-Ranking ja schon bestätigt. Und das ITRA-Ranking sagt natürlich auch nichts darüber aus, wie diese individuellen Athleten dann die Saison gestalten, mhm. ob das der hundertprozentige Fokus ist, dieses WM-Rennen. Du hast auch eine lange Saison gehabt, ja auch, das muss man auch sagen. Die WM kommt eigentlich am Ende nachgelagert so nochmal obendrauf, ne? Wo man vielleicht irgendwie schon...
Ja, aber ich bin halt kein UTMB gelaufen. Und ja. Ich hätte eigentlich super gerne so 2 Wochen im Sommer also eine lange Strecke wäre ich gern gelaufen, hätte so ein Abenteuerlauf, das habe ich sein lassen, weil ich halt wusste, es ist nicht die optimale WM-Vorbereitung. Der Eiger ist einfach weit genug weg davon. Also ich würde jetzt schon sagen, dass ich eigentlich meine Saison darauf ausgerichtet habe, auf eine vernünftige Art. Mhm. Und ja.
Okay, das war das Ergebnis. Ich meine, das ist ja vielleicht auch genau das, was dich als Leistungssportlerin auch irgendwie zu der Sportlerin macht, die du bist, nämlich dass du selten vielleicht zufrieden bist, ja? Ja. Und immer dieses Gefühl hast, aber ein bisschen geht ja noch und so. Ja. Und das treibt dann ja auch irgendwie bei jahrelang so an. Also ja. Jemand, der sagt, oh ja, ich habe jetzt einen Sub-3-Marathon, das reicht mir jetzt. Also, der wird dann den nächsten Schritt natürlich auch nicht machen, muss ja auch nicht sein, aber bei dir ist es so, dass dieses Feuer da ist, ne?
Ja, das ist schon, also das wird sich der Johannes immer so wünschen für mich, dass ich mich ein bisschen mehr feiern könnte, weil er kann das halt total, ja, der kann sich voll feiern und seine Erfolge, und das schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe das nicht, positiver zu sehen, auch mit den ganzen psychologischen Techniken, ich schaffe es nicht. Und ja, wahrscheinlich ist es ein Leistungsfaktor, weil ich immer mich eigentlich eher so ein bisschen denke, es war nicht gut genug, wie kann ich es noch besser machen? Das ist einfach schon so. Ja, auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man das ein bisschen mehr für sich halt wertschätzen könnte.
Vielleicht. Ja, und was müsste irgendwann passieren, damit du mit einer Leistung zufrieden bist?
Ah, das war ich schon mal.
Ja?
Ja, ja.
Mit welcher?
Ich war sehr zufrieden mit dem ersten Eiger. Obwohl ich dann ja einen Zusammenbruch hatte und meinen ersten Platz verloren habe, aber das Rennen fand ich krass gut. Also wenn ich das bis zum Ziel geschafft hätte, dann wäre es, glaube ich, von der Leistung wirklich enorm gut gewesen. Da habe ich ja auch die ganzen Koms auf der 50er-Strecke abgeräumt, was absurd ist eigentlich, aber da habe ich mich, also es war einfach, das wäre das Rennen meines Lebens gewesen, wenn es bis ins Ziel ausgereicht hätte.
Okay, also auch da wieder, vielleicht dann... Nächstes Mal, du siehst schon wieder Potenzial für Verbesserung.
Aber obwohl es eigentlich da so blöd ausgegangen ist, ist es eigentlich was, wo ich echt total stolz drauf bin. So. Ja.
Mhm. Okay. Ja. Ja, und wie zufrieden bist du mit dem Erlebnis WM?
Ja, voll. Also das ist einfach so, so, so cool gewesen, da dabei zu sein, weil man so viele Gespräche führt mit Leuten, also Nina Engelhardt fragen kann, hey, wie ist denn das, wie machst denn du das, arbeitest du oder nicht? Und die trainiert ohne Trainer, ohne Trainingsplan, ohne Pulsgurt. Also es ist einfach so spannend zu hören oder einfach mitzubekommen, den Sieg von der Tove Andersen, wie die den Short Trail gelaufen ist, was einfach unfassbar krass war, wie schnell die das Ding gelaufen ist. Und dann siehst du die halt mal und ich finde die einfach von den Bildern schon alleine einfach, ist das so geil. Und da halt vor Ort gewesen zu sein, die ganzen Gespräche, das Teamerlebnis, und einfach auch zu wissen, hey, ich darf das jetzt erleben. Ich habe ja, die Laura Dahlmeier ist ja einfach schon eine gute Freundin auch gewesen oder eine Freundin gewesen, und ich habe halt dann, denke ich, zwischendurch auf der Strecke, denke ich, ich darf das jetzt erleben. Ja, also ich darf einfach diesen Moment haben. Ich darf jetzt hier in den Pyrenäen sein und Teil einer Weltmeisterschaft sein. Und wie viel muss eigentlich im Leben gut gelaufen sein? Es ist einfach, wie viel muss zusammenkommen, dass das jetzt hier möglich ist? Ja. Und das ist für mich fast überwältigend vom Gefühl, wie sehr ich das wertschätzen kann und dankbar sein kann dafür, dass das geht.
Wie wurden die Goldmedaillen von Nina Engelhardt und Julia Erle im Team gefeiert? Kann der DLV auch Party?
Nein. Ich glaube doch, also ich vor allem nicht. Ich weiß es nicht, wie sie die beiden das selber gefeiert haben. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich würde die Nina so einschätzen, dass sie lieber allein ist, zu feiern. Ich weiß es aber nicht. Also wir haben jetzt nicht groß zusammen gefeiert.
Lass mich ganz zum Schluss nochmal auf den Francesco Puppi Podcast zurückkommen, der übrigens wirklich hörenswert ist. Wir verlinken ihn auch in den Shownotes. Da sprichst du davon, dass einer deiner wichtigsten Werte im Leben das Lernen sei. Was hast du denn bei der WM in Camp Franc gelernt?
Was ich gelernt habe, ist, wie ist es, sich in so einem Hochleistungs- und enormen Druck zu bewegen? Also wie ist es, mit Angst umzugehen? Was drückt auf meine Motivation? Was mache ich denn als Sportlerin, wenn die Motivation nicht bei 100% ist und ich will nichts mehr als das? Die Sachen, die ich aus dem Lehrbuch kenne, ja, ich habe da meine Modelle im Kopf, die bei mir aufgehen. Aber wie ist das jetzt auf mich selber angewendet? Also eben diese Zweiteilung, ich als Sportlerin und ich als Therapeutin oder als Mentalcoach, die das jetzt beobachtet und an sich selber lernen kann. Das war für mich jetzt einfach diese Lernerfahrung. Und wie habe ich es jetzt geschafft, dann eine Haltung zu finden, eine Einstellung zu finden, die für mich stimmig war, und lernen auch ganz viel aus den Gesprächen von anderen, was ich jetzt so verändern will, wie jetzt vielleicht die nächste Saison ausschaut, wie es weitergeht, aus den Gesprächen raus. Also das war sicher ganz viel Lernen.
Kannst du da schon irgendwas drüber sagen, wie das nächste Jahr, die nächste Saison für dich aussehen wird? Hast du da schon was im Kopf?
Also ich habe für mich festgestellt, dass ich raus will aus so einer Routine. Also dass ich mit Routine, ich glaube, manche Leute lieben die Routinen und ich liebe es gar nicht. Mhm. Ich brauche wieder viel mehr Abenteuer. Mhm. Also viel mehr irgendwie explorieren, entdecken, ausprobieren, abenteuerliches. Mehr mal so, ich habe wirklich im Kopf einfach eine lange Strecke für mich nochmal zu laufen, was auszuprobieren. Ja, also so ganz klar ist es noch nicht, aber das wird es auf jeden Fall.
Also eher auch so Richtung fastest known time, oder?
Das muss es gar nicht, sondern einfach nur dieses, ja, wie jetzt Juliane, die einfach so viele Tage ein Erlebnis hat, oder der Johannes, der eine Woche lang bei Alps Divide unterwegs war, wo man einfach über so eine lange Zeit was erlebt, draußen zu sein. So, das schwebt mir einfach vor. Ich muss es nicht in fastest known time dafür haben.
Eva-Maria Sperger. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir für die ganzen Fragen. Das ist sehr schön, das alles zu reflektieren.
Danke.